Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der als ehemaliger Topmanager fast sein komplettes Leben ruiniert hat, sein Vermögen versoffen hat, seit inzwischen 27 Jahren trocken ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Rolf Bollmann.
Guten Morgen.
Herr Bollmann, wir haben vor plus minus 10 Jahren schon mal eine Sendung miteinander gemacht.
Ja.
Wie viel Alkohol haben Sie in den letzten plus minus 10 Jahren getrunken?
Null.
Wie oft waren Sie gefährdet, doch das ein oder andere Glas zu trinken?
Nach 17 Jahren, nach 16 Jahren oder nach 18 Jahren ist diese Gefährdung sehr, sehr gering.
Ja.
Ja? Wenn ich jetzt mit Menschen zusammensitze am Tisch, ja, wo alles getrunken wird, und die fragen mich, Rolf, was ist mit dir los? Warum trinkst du kein Bier oder am Oktoberfest? Ja? Und dann ist meine einfache Antwort, ganz einfach, ist, weil ich Alkoholiker bin.
Diese Antwort haben Sie auch am Wochenende gegeben in München, ein Restaurant.
Ja.
Sie waren eingeladen, haben Cola getrunken, die anderen haben sich die Kanne gegeben. Wie haben die Leute reagiert
auf diese Leute wussten ja von mir, aber die anderen Leute, die noch nicht von mir wussten, die reagieren alle mit erstmal peinliche Stille, ja. Und dann fragen die sich wahrscheinlich auch, vielleicht bin ich auch selbst einer, und kommen dann zu mir.
Aha.
Und sagen, Herr Bollmann, wie haben Sie das geschafft? Wie haben Sie das gemacht? Können Sie mir einen Rat geben? Meine Tante, mein Onkel, mein Bruder, mein Sohn, meine Tochter. Es ist ja in jeder Familie, im Familienkreis, um größeren Freundes- und Kollegenkreis, ist ja immer ein Alkoholkranker dabei.
Gibt es denn da diesen einen entscheidenden, wichtigsten Rat, den man einem Menschen geben kann, der entweder alkoholkrank ist oder auf dem Weg zum Alkoholismus ist?
Tja, das mit dem Rat geben ist so eine Sache. Der einfachste Rat wäre, wie es auch in den Selbsthilfegruppen gesagt wird, lass das erste Glas stehen. Und dann ist die Frage, ja, wie, Rolf?
Das ist so wie einfach, unendlich schwer.
genau das ist es. Ja, es ist, aber es ist die, ich meine, wenn mich Leute anrufen am Telefon, dann kann ich sagen, lass das erste Glas stehen und es ist vorbei. Ich habe auch schon mit Leuten am Telefon gesprochen, für eine Stunde, für zwei. Und die haben ab diesem Telefongespräch nichts mehr getrunken.
Könnten Sie für sich es vorstellen, kontrolliert zu trinken? Weil diese Theorie geistert ja auch durchs Internet beispielsweise, dass man mit einer bestimmten Grundstruktur es auch hinkriegt, kontrolliert zu trinken.
Bin ich strikt dagegen, vehement dagegen. Allerdings, das gilt nur für chronisch abhängige Alkoholiker.
Ja.
Solche, die noch Missbrauch oder schweren Missbrauch betreiben, die schaffen es möglicherweise kontrolliert zu trinken.
Wobei die Grenzen da vermutlich auch fließend sind.
Ja, sehr fließend, sehr fließend.
Angenommen, Sie hätten vor 27 Jahren nicht beschlossen aufzuhören und hätten weiter getrunken, würden Sie heute noch leben?
Ich würde hier nicht sitzen.
Wie lange wären Sie schon tot?
Oh, ich wäre schon gut 20 Jahre tot.
Das heißt, Sie waren schon sehr weit unten, als Sie beschlossen haben, aufzuhören.
Ich behaupte, ich war an der Gosse. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben von der Gosse. Ja, ich lag praktisch im absoluten Tiefpunkt, worauf ein Tiefpunkt körperlich sein kann, seelisch sein kann, finanziell sein kann. Aber es muss dieser Tiefpunkt erreicht werden, um die Entscheidung zu treffen für mich.
Rolf Bollmann, inzwischen 79 Jahre alt, seit 27 Jahren trocken. Ein Mann, der letztlich auf eine 35 Jahre andauernde Alkoholikerkarriere zurückblicken kann, Herr Bollmann. Mit welchen gesundheitlichen Folgen und Schäden?
Ja, zum Ersten ein Magengeschwür.
Mhm.
Ja, und dann natürlich hinzufallen, Bein zu brechen und so weiter, all diese Dinge.
Also alles in der Zeit, als Sie noch getrunken haben?
Als ich noch getrunken habe,
Wie sieht Ihre Leber aus, wenn ich fragen darf?
Die sieht aus wie bei einer Jungfrau.
Aha. Gibt es eine ärztliche Erklärung für?
Die Leber erholt sich selbst nach 2 oder 3 Wochen. Ja, wenn ich aufhöre, erholt sich die Leber vom Alkohol relativ schnell.
Ja, sonst keine gesundheitlichen Spätfolgen?
Spätfolgen außer dem
Geschichte?
Nein. Ich meine, ich weiß nicht, ob mein Gehirn noch funktioniert so richtig, wie das früher war. Aber also das kann auch mit Alter zu tun
haben. Also den Part darf ich übernehmen. Ihr Gehirn funktioniert noch. Kann man sagen, Sie sind insofern als Alkoholiker auf die Welt gekommen, weil Ihre Mutter alkoholabhängig war und während der Schwangerschaft auch viel Alkohol getrunken hat?
Ja, nun ist es so, dass viele Menschen fragen mich, ist man denn schon als Alkoholiker geboren? Es gibt eine sogenannte Prädisposition. In meinem Falle war es, ich behaupte es jedenfalls, ich war ein Frühkind, also ein 7-Monats-Kind, und meine Mutter hat während der Schwangerschaft also heftig getrunken. Meine Mutter war Alkoholikerin. Ich sage deshalb war, weil sie gestorben ist. Sonst müsste ich sagen, sie ist. Ist ein genetischer Faktor bei mir, der mitgespielt hat.
Wie alt waren Sie, als Sie mit dem Alkohol angefangen haben dann?
War ich etwa 14, 15.
In der Pubertät?
In der Pubertät. Oh, es kommt noch was dazu. Meine Oma hat gesagt, auf Bayerisch Räufebur, trink ein Bier, das ist gesund. Da war ich 12.
Okay.
Es hat fürchterlich geschmeckt, dieses Bier. Ja, es ist bitter und grau. Aber ich habe gemerkt, dass es was mit mir getan hat. Dieses Wohlgefühl, dieses Warme, was da runterkommt. Ja. Und das ist es ja.
War Alkohol damit dann auch das Getränk, das Ihre Alkoholikerkarriere bestimmt hat?
Bier, meinen Sie?
Ja.
Nein. Das war alles. Das war alles drum und dran. Ich habe alles getrunken.
Was?
Ja, Whisky, Wein, Schnaps, alles mögliche. Über die Jahre, über die 35 Jahre habe ich alles, nicht nur Bier getrunken.
Ohne Präferenz? Alles, was gerade verfügbar war?
Ja, so ungefähr. Ich kann mich erinnern, ich saß auf einer Kreuzfahrt am Pool. Da bekam ich jeden Morgen um 10 Uhr, da wusste der Ober schon, 10 Uhr bekam ich ein Glas Gin Tonic.
Aha.
Ja, das hat er schon hingestellt. Es ging einfach darum.
Und verzeihen Sie, wie viele Gläser wurden das dann am Ende des Tages?
Am Ende des Tages wurden das ungefähr 4, 5 Gläser.
Ja.
Ja, bis ich dann schlaftrunken, man sagt ja schlaftrunken, ins Bett gefallen bin. Naja, gut, Alkohol benutzt man, viele Alkoholiker benutzen natürlich auch Alkohol als Schlafmittel, weil sie ohne Alkohol, wenn sie keinen Alkohol trinken, gar nicht richtig schlafen können.
Wobei ein Schlafmittel eigentlich besser wäre. Einschlafen kann man vermutlich dann doch relativ schnell.
Ja, ja.
Aber wie ist es dann in der Nacht? Wie oft dann sind Sie aufgewacht und wie oft schoss Ihnen auch durch den Kopf?
Eine wichtige Frage.
Ihr eigenes Leben an die Wand fahren?
Ja, ist eine wichtige Frage. Weil die Abstände des sogenannten Entzuges werden ja immer kürzer. Da bin ich dann um 11 Uhr bin ich ins Bett gegangen.
Aha.
Und um 3 oder 4 bin ich schon aufgewacht, musste runtergehen zum Eisschrank und den Kühlschrank und musste mir ein Bier holen. Dann habe ich ein Bier getrunken, habe 2 Zigaretten geraucht und bin wieder nach oben.
Okay.
Und das war in der Endphase. Mhm. Nicht? Das war in der sogenannten chronischen Endphase.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit unserem heutigen Leutegast, mit Rolf Bollmann, den ich gerade einen ehemaligen Alkoholiker genannt habe. Eine Formulierung, die Ihnen missfallen hat. Warum?
Naja gut, es gibt nur 3 Sorten von Alkoholikern.
Ja.
Entweder ist ein nasser Alkoholiker, das sagt dann noch ein praktizierender Alkoholiker, ein trockener Alkoholiker, weil es eine chronische, man sagt ja auch einmal Diabetiker, immer Diabetiker,
ja.
Das ist beim Alkoholiker auch, trockener Alkoholiker, und der andere ist dann ein toter Alkoholiker.
Okay.
Andere Alkoholiker gibt es nicht.
Sie haben vorhin aufgezählt, was Sie alles getrunken haben, um das nochmal kurz zusammenzufassen. Sie waren ein Viel- und Alles-Trinker, von Wein über Bier, Spirituosen, Whisky, ich weiß nicht was alles. Bei Ihnen kamen noch 2 Geschichten dazu, das eine waren Tabletten und Marihuana.
Korrekt.
In welchem Umfang und in welchem Ausmaß?
Ja, Alkohol und Tabletten gehen nun sehr oft zusammen.
Verzeihen Sie, was haben Sie da eingeworfen? Valium?
Nein, Schlaftabletten. Valium, ja, natürlich. Ja. Valium. Und wenn ich kein Valium mehr hatte, das war ja vollkommen wurscht. Das war in Venezuela, als ich dort war. Da habe ich dann Schlaftabletten genommen oder dergleichen. Hauptsache, ich hatte noch ein weiteres Beruhigungsmittel.
Marihuana, Haschisch, auch regelmäßig?
Auch, nein, das war nur der kurzen Phasen.
Aha.
Da habe ich mich auch gar nicht bemüht, um illegale Geschichten zu bekommen.
Also, die Bilanz Ihrer Alkoholikerkarriere. Wie viele Autos haben Sie zu Schrott gefahren?
Ich habe es mal gezählt, ich glaube 14 insgesamt in 35 Jahren.
Ist irgendein Mensch außer Ihnen dabei zu Schaden gekommen?
Nein, Gott sei Dank.
Das heißt, Sie haben unfassbar viel Glück gehabt?
Unfassbar viel Glück, ja.
Okay. Beziehungen, 2 Ehen ruiniert?
Ja.
Einzig und allein Ihre Schuld?
Einzig und allein, man kann mir nicht sagen, nicht einzig und allein. Deshalb, sagen wir mal, zu 95%, zu 99% meine Schuld.
Ja.
Aufgrund des Alkohols.
Haben Sie zu den ehemaligen Frauen noch Kontakt?
Zu meiner ersten Frau habe ich keinen Kontakt mehr. Zu meiner zweiten Frau habe ich einen sehr guten Kontakt.
Ja.
Ich sage sogar einen sehr freundschaftlichen Kontakt. für mich, sie ist ja eine Freundin geworden.
Sie haben 3 Kinder, erst 2 Töchter aus der ersten Verbindung, dann noch einen Sohn aus der zweiten Verbindung. Ja. Mhm. Welche Schäden haben die Kinder durch ihre Sauferei erfahren?
Keine. Und alle drei sind dem Alkohol so fern wie Hongkong. Okay. Ja.
Ja. Das Verhältnis zu diesen Kindern existiert? Obwohl sie als Vater ja nun nicht so toll waren?
Nein, ja. Das Verhältnis existiert zwischen meiner jüngeren Tochter und meinem Sohn. Es existiert nicht mehr zwischen meiner älteren Tochter, die mir mehr oder weniger vorgeworfen hat, dass ich kein richtiger Vater für sie war. Und da hat sie recht.
Die will mit Ihnen nichts mehr zu tun haben?
Hat sie mal vorher gesagt, sie will mit mir nichts mehr zu tun haben.
Das ist auch hart.
Das ist hart, ja. Das ist hart. Das tut mir sehr weh.
Haben Sie die Hoffnung, dass sich da nochmal was ändert?
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung habe ich, ja. Ich hoffe, ja.
Wie viele Entzugsversuche haben Sie unternommen und beim wievielten hat es dann geklappt?
Ich habe 8 Entgiftungen. 8 Entgiftungen gemacht und die letzte war dann in Miami in Florida.
Ja.
Und danach bin ich dann in ein Halfway-Haus gekommen nach Kalifornien und das war dann die Entwöhnung. Aber es waren 8.
Wenn man wie Sie 35 Jahre getrunken hat, mit all diesen Mengen an Alkohol, die man da im Laufe der Zeit in sich reingeschüttet hat, auch mit allen Folgen, was war im Rückblick für Sie mit das Schlimmste? Waren es die Entzugserscheinungen und dieses, ich brauche jetzt unbedingt Nachschub?
Nein, das Schlimmste war eben diese Trennung, dieses Abseits von, dieses Weggehen von, nicht mehr zugehörig zu sein mit der Familie.
Ja.
Das war für mich das Schlimmste.
Haben Sie eigentlich zum Schluss allein getrunken oder in Gesellschaft?
Alleine getrunken.
Alleine?
Es ist tatsächlich so, dass der Alkoholiker sich über, der Alkoholkranke, möchte ich lieber sagen, über Zeit sich isoliert.
Ja.
Ja, er isoliert sich von Menschen, abgesehen davon, einige Menschen wollen mit ihm auch gar nichts mehr zu tun haben, weil er so viel säuft. Er zieht sich zurück in sein Kämmerlein, ich sag's mal so, zieht den Vorhang zu, Kerze an, schöne Musik und trinkt.
Wie konnten Sie da überhaupt noch Ihren Job machen?
Den konnte ich auch gar nicht mehr richtig machen.
Aber Sie haben ihn versucht.
Ich rede von Venezuela. Als ich noch in Brüssel war, war es noch nicht so schlimm. Die schlimme Phase kam dann in den letzten 2 Jahren in Venezuela.
Da waren Sie allein in diesem Land?
War ich allein in der Wohnung. Ich meine, in Brüssel war ich ja noch mit Familie.
Aha.
Ja, aber dort war ich dann alleine. Und
haben morgens angefangen zu trinken?
Ich habe einmal versucht, die ganze Nacht nichts zu trinken.
Aha.
Bin aufgewacht mit fürchterlichen, zittrigen Erscheinungen. Zunächst in den Supermarkt gelaufen, 8 Bier gekauft, runter in den Keller gegangen, da liefen Ratten rum. Und da habe ich dann die 5 oder 6 Bier getrunken.
Oh Gott.
Ja.
Aber sagen Sie, sowas muss doch dann auch einhergehen mit Selbsthass, mit Ekel vor sich selbst? Oder wie war das bei Ihnen?
Muss es sein, denn ich zerstöre nicht etwas, was ich liebe. Wenn ich mich selbst liebe, wenn ich mich selbst schätze, dann zerstöre ich das doch nicht.
Ja.
Ich zerstöre nur dann etwas, was ich nicht liebe.
Ja.
Das heißt, alkoholkranke Menschen lieben sich nicht, wobei sie das Recht haben, sich zu lieben.
Dann kam dieser 27. April des Jahres 1992, Venezuela, Caracas, ein vermülltes Apartment und ein völlig derangierter Rolf Bollmann.
Ja, ja.
Und dann?
Ich wage gar nicht mehr, wagte nicht mehr zurückzublicken in diese Wohnung. Ich bin dann... mir ist dann geholfen worden. Dann wurde ich am Flughafen gefahren und bin dann an diesem 27. April von Caracas nach Miami geflogen, wo mich meine Nichte abgeholt hat.
In welchem Zustand haben Sie diesen Flug erlebt?
In einem vollkommen besoffenen Zustand. Ja, ja. Ich habe auch die Stewardess ständig gefragt, sie soll mir doch nochmal einen Whisky geben. Aha. Und dann hat sie gesagt, sie dürfen nicht mehr trinken. Dann habe ich einen Aufstand gemacht, das heißt, sie darf nicht mehr trinken. Dann, um das alles zu beruhigen, hat sie mir nochmal einen Whisky gegeben und dann haben sie mich mit dem Rollstuhl aus dem Flugzeug rausgebracht.
Und in der Klinik dann ein kalter Entzug oder abgemildert?
Nein, ich warne vor kalten Entzügen. Weil die Entzugserscheinungen ohne medikamentöse Unterstützung, die Entzugserscheinungen sind so qualvoll. Ja, die ersten 3-4 Tage sind so qualvoll, dass gerade ältere Leute möglicherweise diesen Entzug gar nicht schaffen und an Atemnot oder Organversagen sterben. Und ich kenne einige Fälle, wo es so war.
Und wie haben Sie es dann geschafft?
Ja, ich bin in ein Entgiftungsgefängnis gekommen, also eine Entgiftungsanstalt gekommen, Gittertüren zu und so weiter. Und war dort 7 Tage und wurde medikamentös unterstützt.
Okay.
Und das ist dann ein sogenannter warmer Entzug.
Von der Gosse ins Schloss Bellevue. Gosse ist klar, Herr Bollmann. Wie kam es zu dem Auftritt im Schloss Bellevue?
Ich wurde eingeladen vom Staatssekretär, vom Bayerischen Staatssekretär, bekam einen Brief und wurde eingeladen, am 8. Januar 2003 dort zu erscheinen, um eine Ehrung entgegenzunehmen.
Wofür hat Ihnen der damalige Bundespräsident Johannes Rau diese Ehrung überreicht?
Ja, für meine Hilfe, für alkoholkranke Menschen. Das war der Grund.
Die wie damals ausgesehen hat, diese Hilfe?
Meine Hilfe sah aus A, in Beratungen und B, in der Tatsache, dass ich für 8 Jahre ein Magazin herausgebracht habe. Das heißt, ein Magazin, das hieß Halt.
Ja.
Das Magazin für ein gesundes und suchtfreies Leben.
Das hat sich gerichtet an Alkoholkranke und die Angehörigen?
Korrekt,
okay.
Ja.
In welcher Form konnten Sie dann helfen?
Na gut, ich konnte helfen, in der Form der Betreuung. Ich mache es ja auch heute noch, rufen mich Menschen an, Rolf, hilf mir, ich weiß es nicht, ja. Also in der persönlichen, direkten Betreuung. Und natürlich konnte ich den Menschen helfen, durch das Magazin Dinge zu erfahren, die sie nicht wussten, wie man mit einem alkoholkranken Menschen oder wie ein alkoholkranker Mensch wieder gesund wird.
Sie haben selbst vorhin erzählt, wie es war nach diesem Crash in Venezuela und dem Entzug dann in Miami, der dann auch richtig funktioniert hat, dann hart war für Sie. Die anonymen Alkoholiker haben in der Folge dann für Sie eine große Rolle gespielt, für andere Alkoholkranke und Alkoholabhängige auch?
Eine Riesenrolle. Ich behaupte, dass ich in diesen 35 Jahren in 3.000 oder 4.000 Meetings der anonymen Alkoholiker war.
Aha.
Ja, und die haben mein Leben gerettet. Letztendlich haben die mein Leben gerettet. Diese Unterstützung. Ja.
Wie sah die konkret aus in Ihrem Fall, die Unterstützung?
Ja, indem wir zusammen saßen, miteinander gesprochen haben, uns gegenseitig geholfen haben, Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen, wie wir das sagen,
ja,
und sich gegenseitig unterstützen und helfen.
Und da ist man auf einer Ebene, weil alkoholkrank ist der Hilfsarbeiter genauso wie der Topmanager?
Wie der Vorstandsvorsitzende von Daimler oder was weiß ich was, ja?
Ja.
Da gibt es auch keine bessere Alkoholiker oder schlechtere Alkohol. Es gibt einige, die sagen, ach nee, so tief wie die gefallen sind, so bin ich ja nicht gefallen. Also gehen gar nicht hin. Dann fallen sie aber noch hin.
Ja.
Ja. Nein, das ist die größte Hilfe. Also wenn ich einem Menschen sagen würde, du wirst es schaffen, wenn du das Glas stehen lässt und gleichzeitig sofort zu den Gruppen der anonymen Alkoholiker gehen würdest, dann wirst du den Weg höchstwahrscheinlich schaffen.
Haben Sie heute, nach 27 Jahren, in denen Sie trocken sind, immer noch Kontakt zu den Anonymen?
Ich gehe immer noch.
Echt?
Ja.
Obwohl Sie ja eigentlich gar nicht mehr gefährdet sind?
Nein, aber jetzt kann ich das vermitteln. Es muss ja einen Grund gegeben haben, warum ich 27 Jahre geschafft habe.
Ja.
Irgendwas muss ich richtig gemacht haben.
Ja.
Ja? Und das, was ich richtig gemacht habe, für mich, das gebe ich dann weiter.
Ja.
Das sage ich den Menschen. So schaffst du es.
Erfolgreich? Ja.
Ziemlich erfolgreich, bei den anonymen Alkoholikern sowieso. Eigentlich dürfte ich hier gar nicht sprechen, weil man darf die Alkoholiker ja nicht öffentlich nennen, aber das ist alles Historie. Ich sage es trotzdem.
Okay. Unser Gastredvormittag in SWR 1, Leute, ist Rolf Bollmann, ehemaliger Topmanager, 35 Jahre andauernde Alkoholkarriere, bis im April 1992 Schluss war. Sie haben irgendwann auf Mallorca eine Klinik für Alkoholkranke aufgemacht und gegründet. Mhm. Wie kam es dazu?
Das kam dazu, es ist nicht so, dass ich das unbedingt wollte. Für mich war Mallorca ein Ballermann, ja, und mehr kannte ich von Mallorca nicht. Aber ich bekam einen Anruf von einem Freund, auch Alkoholiker, der mich gebeten hat, ihm 2 Bücher zu schicken oder zu verkaufen. und sagte, gibt es eine Veronika Heck da in Bad Aibling und die kommt nach runter und bringt mir die. Und habe ich ihn gefragt, was machst du da unten? Und er sagte, ich habe 5 Bungalows, so Ferienbungalows. Und dann sagte ich so in der Schnelle, was würdest du denken, was würdest du davon halten oder den Gedanken, dass wir daraus ein kleines Zentrum für alkoholkranke Menschen machen?
Okay, das waren die Anfänge.
Und das war der Anfang. Es war eine Bestellung von 2 Büchern. Okay. Das war der Anfang.
Dann sind Leute gekommen, waren das immer Deutsche oder auch?
Es waren, grundsätzlich haben wir nur deutsche Therapie gemacht dort unten.
Ja, und haben dann vermutlich auch festgestellt, es gibt das komplette Sortiment. Es gibt Leute, die beruflich, sozial gesehen ganz oben angesiedelt waren, welche, die ganz unten waren und gleichermaßen getrunken haben.
Ja, ist richtig.
Ja?
Ja. Der Alkohol macht keinen Halt vor irgendwelchen hierarchischen Stufen. Ja, es gibt Nobelpreisträger, es gibt Professoren, es gibt Vorstandsvorsitzende oder was weiß ich was, und es gibt Penner. Ja? Und die ganze Spanne zwischen beiden.
Es gibt ja, Herr Bollmann, diese alte Theorie, dass wenn man alkoholkrank ist, erst dann die Einsicht kommt, wenn man ganz unten am Boden liegt, in der Gosse.
Ja, das ist richtig.
Ist das so?
Das ist so.
Wirklich?
Das ist wirklich so. Nun kann diese Gosse, dieser Tiefpunkt, das kann ein seelischer Tiefpunkt sein, es kann ein finanzieller Tiefpunkt sein, ein gesundheitlicher Tiefpunkt sein, aber es muss ein Tiefpunkt sein, der sagt, der Motor dann ist, die Motivation ist, so kann es mit mir nicht mehr weitergehen.
Also bei Ihnen war es ja sozusagen ein doppelter oder dreifacher Tiefpunkt. Der Job war irgendwie
korrekt
weg oder in Gefahr.
Ja.
Finanziell waren Sie fast ruiniert.
Ja, Entschuldigung.
Ja, und die Familie kaputt,
ja.
Frau
ja.
weg.
Alles weg.
Kinder weg.
So, da kann man nur sich hinsetzen und saufen, nicht?
Oder sich umbringen.
Oder sich umbringen. Und das wollte ich.
Das haben Sie versucht?
Ja.
Mit einer halben Flasche Wodka und 100 Tabletten.
Korrekt, Schlaftabletten, ja.
Warum hat es nicht funktioniert?
Weil der liebe Gott es nicht wollte. Ich lief durch den Flur in meiner Wohnung und es läutete das Telefon. In der Sekunde, an der ich habe es ja schon geschluckt gehabt, am Telefon vorbeigehe, läutet das Telefon von einer Frau, die den Schlüssel zu meiner Wohnung hatte, weil ich ihr sagte, pass auf Elisabeth, wenn ich mal weg bin, dann lasse ich das Bügeleisen brennen oder irgendwas. Und diese Frau rufte in der Sekunde an, als ich am Telefon vorbeiging.
Okay.
Und diese Frau war die Einzige, die den Schlüssel zu meiner Wohnung hatte.
Und die dann gekommen ist.
Die war eine Krankenschwester noch dazu, die ist dann gekommen.
Und hat sie gerettet.
Und den Krankenwagen, und innerhalb kurzer Zeit war der Krankenwagen da. Ja. Sonst wäre ich am 27. April tot.
Wenn ein Mensch wie Sie exzessiv säuft, dann ist es in der Regel nicht sein Privatvergnügen, weil es ja noch Menschen um einen rum gibt, wenn Sie sich zurückerinnern. 2 Ehefrauen, also nicht gleichzeitig, sondern hintereinander, ja. Insgesamt 3 Kinder. Wie sehr haben die unter ihrem Saufen gelitten?
Ja, die haben nicht mehr gelitten, weil ich habe sie ja kaum gesehen. Ich war ja weg. Mein 3-jähriger Sohn stand mal einmal, lag ich besoffen auf der Couch mit einer Flasche Wodka daneben, da stand er vor mir mit Tränen in den Augen. Und das war übrigens der Grund, warum ich dann wegging.
Also ein Kind, 3 Jahre alt.
3 Jahre alt.
Haben Sie sich geschämt?
Geschämt.
Ja.
Maßlos geschämt. Und ich habe gesagt, das kann ich nicht mehr, will ich nicht nochmal haben. Ja.
Aber es muss doch auch vorab Situationen in Ihren Ehen gegeben haben, wo Sie dann mit Ihrer Frau zu tun hatten, wo Sie betrunken waren, wo Sie möglicherweise auch, ich weiß nicht, wie weit es bei Ihnen ging, Ausfallerscheinungen hatten.
Nein, so schlimm war das alles nicht. Das war alles nicht so schlimm. Aber natürlich war Alkohol ein großes Thema und es wurde immer gestritten und es wurde immer, Gott sei Dank war ich nicht gewalttätig, ja, was ja auch öfters passiert unter Eheleuten, dass der Mann der Frau eben oder umgekehrt. Aber meine Kinder haben deshalb nicht gelitten, richtig gelitten, weil sie mich kaum gesehen haben. Ja.
Wie kreativ waren Sie eigentlich beim Anlegen von Verstecken?
Oh ja, da war ich sehr kreativ.
Welchen Alkohol haben Sie wie versteckt?
Ich habe beispielsweise eine Kiste Bier in der Garage gehabt. Da habe ich das Bier habe ich ausgetrunken, habe Wasser reingetan, Stopsel wieder drauf. Ja, und kam dann betrunken in die Küche, sage ich zu meiner Frau, ich war gerade in der Garage und habe geschreinert, habe so ein bisschen geschreinert.
Okay.
Mit so einer Farbe. Und in dem Moment, wo ein Alkoholiker oder Alkoholkranker, möchte ich immer wieder sagen, ein Alkoholkranker versucht, Flaschen zu verstecken, dann tut er es deshalb, weil er vorher versprochen hat, nicht mehr zu trinken. Also dann Dadurch will er die Flaschen verstecken.
Aber dann weiß er ja schon, dass er alkoholkrank ist.
Nein, dann weiß er schon, dass er ein Alkoholproblem hat. Ja. Aber weiß noch lange nicht, dass er ein Alkoholiker ist. Das ist ja das Problem.
Aber dieses zu sehen, wie eine Familie leidet, wie die Frau leidet, wie die Kinder leidet, ihr damals 3 Jahre alter Sohn, das führt in der Summe nicht dazu, dass man sagt, komm, ich versuche jetzt von diesem Zeugs wegzukommen?
Nein, ich bin weggegangen. Ich war mit dem Alkohol verheiratet und nicht mit meiner Frau. Ich bin weggegangen.
Das Leid der Angehörigen, ich meine, Sie haben so viel mit Alkoholikerfamilien zu tun gehabt. Was haben Ihnen beispielsweise Frauen erzählt über das Leben, über das Zusammenleben mit den entsprechenden Männern?
Ja, unerträglich, unerträglich. Ich meine, eine Frau, die 10, 15 oder wie viele Jahre auch immer, so lange dauert es ja, bis es zu diesem Tiefpunkt kommt, ja, die werden über die Zeit, werden die selbst krank, die werden neurotisch, die werden psychotisch, die müssen letztendlich auch behandelt werden. Aber für die ist nichts da und ich nenne es die vergessene Mehrheit.
Ja.
Ja?
Wenn Sie so eine Bilanz aufmachen müssten, Herr Bollmann, könnten Sie uns sagen, wer es schafft, vom Alkohol dauerhaft wegzubekommen und welcher Typ Mensch möglicherweise auch immer wieder rückfällig wird?
Nein, das kann man nicht sagen. Das kann man nicht sagen. Ich war sogar überrascht, dass gerade einige meiner, ich nenne sie Gäste, nicht Patienten in der Klinik, wo ich gesagt habe, der schafft oder die schafft,
ja,
hat es doch nicht geschafft. Es gibt keine Typifizierung, zu sagen, der wird es schaffen und der wird es nicht schaffen.
Aber welche Erklärung gab es dann in diesen Fällen dafür, dass die Menschen wieder angefangen haben zu trinken?
Das ist, wie gesagt, diese von heiterem Himmel. Oder es gab einen Grund. Ja, ich kenne einen, der 25 Jahre trocken war, sein Sohn ist gestorben an Alkoholismus und der hat sich dann selbst.
Das ist ja das nächste Folgeproblem, dass es Kinder von Alkoholkranken gibt, die sozusagen der Spur der Eltern oder des Vaters, der Mutter folgen und auch alkoholkrank werden und andere, die, weil Alkohol sowas Abschreckendes ist, nie anfangen zu trinken.
Die Dinge, ja. Na gut, also in meinem Fall ist es so, dass mein Sohn und meine Töchter kein Problem damit haben. Aber es ist tatsächlich so, dass 60-70% der Kinder aus alkoholkranken Familien später selbst Alkoholiker werden.
Das ist eine gesicherte Zahl.
Das ist eine relativ gesicherte Zahl, denn ich frage in meinen Gesprächen immer, wie sieht es denn bei der Zuhause aus? Ja. Opa, Oma, Onkel, Tante oder Vater, Mutter? Und nahezu alle, die bei mir waren. Wenn nicht alle, die bei mir waren, sagten ja in der Familie, mein Onkel oder mein Opa oder was weiß ich mehr.
Okay. Und ich vermute auch, Sie haben natürlich im Lauf dieser vielen Jahre, in denen Sie mit dem Thema zu tun hatten, viele Menschen sterben gesehen.
Ja.
Ja?
Ja. Ich habe, es ist erschreckend, als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich natürlich darüber nachgedacht, wie viele Menschen, auch die bei mir waren auf Mallorca, wie viele Menschen gestorben sind. Mhm. Und das war ein Schreckensbild für mich. Ein Schreckensbild.
Und trotzdem dieses zum Ende der Sendung und damit verbunden mit einer fast positiven Botschaft. Sie sagen, jeder kann es schlussendlich dann doch schaffen für sich selbst?
Jeder kann es schaffen. Deshalb, ich meine, mein Buch, das ich geschrieben habe, heißt Von der Gosse ins Schloss Bellevue. Und das habe ich nicht geschrieben, weil ich ein aufgeblasenes Ego habe, sondern ich habe es geschrieben, weil ich sagen möchte, wie tief auch immer du unten warst, und da war ich auch, wenn du es willst, wenn du es wirklich willst, den Wunsch hast, rauszukommen, dann wirst du es schaffen. Mit natürlich auch mit Hilfe.
Also der Wille, der eigene Wille, es zu tun und etwas zu verändern, ganz wichtig.
Der muss da sein.
Aber ganz ohne Hilfe und fremde Unterstützung geht es dann wohl doch nicht.
Nein, richtig, ja.
Dann hoffen wir, dass bei möglichst vielen diese Kombination funktioniert. In Ihrem Fall hat es ja geklappt. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Das war es in Leute heute Vormittag mit Rolf Bollmann.
Eins gehört.